Liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler, herzlich willkommen. Die vierte Staffel beginnt heute mit der ersten Folge. Mein Name ist Werner Kleine, Neutestamentler aus Wuppertal. Und 3000 Kilometer entfernt in Jerusalem sitzt mein Freund und Kollege aus dem Alten Testament.
Ich bin Till Magnus Steiner und ich teile diesen Enthusiasmus, den ihr gerade aus der Stimme von Werner schon hören konntet. Wir beide freuen uns riesig auf diese neue Staffel. Unter anderem auch, weil wir so viele Zuschriften von euch bekommen haben mit Wünschen, welche Texte wir besprechen sollen. Und direkt der erste Text, den wir heute besprechen, ist ein Wunschtext. Und Leute, bitte schreibt uns gerne weiter. Wir sind total baff, welche guten Vorschläge und Leerstellen ihr findet. Das werden noch ganz viele tolle Staffeln, die da auf uns zukommen.
Der Wunschtext, den wir uns heute vorgenommen haben, ist eine der ganz berühmten Szenen aus dem Neuen Testament, nämlich Jesus geht übers Wasser. Das finden wir in drei Evangelien, aber wir haben heute eine besondere Variante, nämlich die aus dem Matthäusevangelium, die steht da am 14. Kapitel. Da möchte der Petrus Jesus nämlich entgegengehen. Und, oh Wunder, Petrus kann auf dem Wasser gehen. Ein paar Schritte wenigstens. Und das ist ein Wunschtext, eine Geschichte mit vielen kleinen, schönen Leerstellen. Die sind für uns beide ja immer wichtig, diese Leerstellen, die die Texte haben. Und die wir dann entsprechend füllen können. Ich habe mir heute was Besonderes ausgedacht und ich bin gespannt auf deine Geschichte, die du erzählen wirst, Till.
Ich bin schon seit 3 Tagen gespannt, weil ihr wisst es nicht, aber wenn Werner seine Texte fertig schreibt, schreibt er auf diesen schönen Satz, ich habe meinen Text fertig und ich bin schon gespannt auf deine Reaktion. Und jetzt bin ich seit 3 Tagen darauf gespannt, was für ein Text kommt. Aber bevor wir jetzt die Herren besprechen werden, also Jesus und Petrus, lassen wir 2 Frauen den Vortritt. Beziehungsweise wir weisen euch darauf hin, falls ihr am 17. Oktober in Wuppertal sein solltet, dann könnt ihr Werner treffen, aber auch mich. Ich habe Flugtickets gekauft und wir werden die Schrifterzähler live in Wuppertal am 17. Oktober machen. Das heißt, wir nehmen eine Folge mit euch auf.
Und zwar, wie wir es damals schon geplant hatten, um 18 Uhr am Freitag, dem 17. Oktober im Eiscafé Janone. Das ist die Kaiserstraße 122 in Wuppertal-Vohwinkel. Ungelogen, es gibt dort den besten Espresso hier im Tal, hervorragendes selbstgemachtes Eis und die besten Geschichten aus der Bibel, die wir beide da erzählen werden. Und du hast schon gesagt, es geht um 2 Frauen. Und auch das ist übrigens ein Wunschthema. Es wird um die berühmte Geschichte von Maria und Martha aus dem Lukas-Evangelium gehen. Auch da geht es ja um eine Bewirtung. Die Martha, die sich da die Sorgen macht, dass Jesus auch satt wird. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich die Geschichte, die gehört ins Eiscafé.
Genau. Ihr findet die Ankündigung für dieses Event auch unten in den Shownotes. Und auch den Text, den wir heute besprechen werden, findet ihr unten verlinkt, damit ihr ihn schon mal nachlesen könnt. Jetzt vor der Folge, wenn ihr kurz anhalten wollt oder nach dieser Folge nochmal nachlesen wollt, findet ihr eben unten in den Shownotes den entsprechenden Link rüber zum Bibeltext.
Wir machen immer so ein bisschen Vorgespräch auch zu den Bibeltexten selber. Bei dem Text heute ist mir das wichtig, dass wir auf eine Besonderheit hinweisen, die sich leider in den deutschen Übersetzungen nicht so ganz eindeutig widerspiegelt. In der Einheitsübersetzung ist zum Beispiel davon die Rede, dass als Jesus da übers Wasser entgegenkommt, die Jünger im Boot meinen, sie würden einen Geist, manchmal steht sogar ein Gespenst, sehen. Das ist nicht das, was im griechischen Urtext steht. Dort lesen wir das Wort Phantasma. Das ist ein Begriff, den kennen wir im Deutschen als Lehnwort auch. Wenn man etwas Phantasmatisches hat, dann bildet man sich vielleicht was ein, man hat eine Erscheinung. Und das ist eigentlich das, was laut im Text gesagt wird, die Jünger haben den Eindruck, sie hätten eine Erscheinung oder sie würden halluzinieren. Das ist eigentlich das, was da im biblischen Urtext assoziiert wird, bis sie merken, nee, der kommt uns da tatsächlich entgegen. Und dann entspinnt sich eben die Geschichte, zumindest in der Variante des Matthäus-Evangeliums, dass Petrus eben Jesus selbst entgegengehen möchte.
Guck mal, du bist jetzt schon wieder typisch direkt in die Textarbeit eingestiegen. Ich mache wieder den Schritt zurück, kurz in die Wirkungsgeschichte bzw. die Rezeptionsgeschichte des Textes. Und ich habe mir mal gedacht, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir beide Werder. Ne? Und Bildung in Deutschland, da landet man immer wieder bei Goethe. Und Goethe hat etwas zu dieser Geschichte geschrieben, was ich überraschend fand. Und ich lese es euch mal vor. Erstmal fällt er das schöne Urteil und sagt, diese Geschichte ist eine der schönsten Legenden. Soweit, so okay. Okay, können wir mitgehen. Aber dann schreibt er, es ist darin die hohe Lehre ausgesprochen, dass der Mensch durch Glauben und frischen Mut in schwierigsten Unternehmen siegen werde. Dagegen bei anwandelndem geringsten Zweifel sogleich verloren ist. Tja, und dieses Zitat will ich an den Anfang unserer Folge stellen und sagen, Leute, Goethe hat da nicht recht und darüber reden wir jetzt.
Ich habe aber trotzdem noch eine Frage an dich. Wir machen ja manchmal, also normalerweise bist du ja für solche, ich bin schon fast 60, ja, und ich muss mich immer noch von dir prüfen lassen über bibelwissenschaftliche Fragen. Ab und zu spielen wir das mal umgekehrt. Meine Frage an dich ist, wir reden ja hier von Petrus und er wird ja gleich auch so von Jesus angesprochen. Aber heißt der zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon Petrus? Weißt du es?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist ja sogar das Spannende bei Matthäus.
Richtig.
Das ist sogar die erste Szene, wo Petrus überhaupt mal aktiv etwas macht. Also beziehungsweise Simon aktiv, der etwas macht. Jetzt steigen wir direkt mal in die Geschichten ein. Und mir ist wichtig, davon nochmal hervorzuheben, bei unserem Konzept, das wir hier machen bei den Schrifterzählern, wo wir also Texte neu und anders erzählen, wissen wir gegenseitig überhaupt nicht, was wir da zu hören bekommen. Also ich bin mit euch in derselben Situation und ich weiß nicht, was Werner uns jetzt erzählen wird. Und ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und Werner, du hast jetzt das Wort.
Annuntio vobis, gaudium magnum. Das Volk jubelte, seit es den weißen Rauch über der Sixtinischen Kapelle gesehen hatte. Nun stand der Kardinal Protodiakon auf der Loggia des Petersdomes und sprach die berühmten Worte Habemus Papam. Der Jubel schwoll an und wurde abrupt leiser. Die Spannung stieg. Wer würde der neue Papst werden, der die Kette der Nachfolger Petri weiterführen würde? Der letzte Papst war vor wenigen Wochen hochbetagt im Alter von 94 Jahren verstorben. Wie viele seiner Vorgänger hatte er die Tradition gehütet und die Asche versucht warm zu halten. Irgendwo war sicher noch etwas Glut. Hüter des Feuers, das waren die Priester in den archaischen Riten. Als Feuermacher noch einem Wunder glich. Feuermacher hatten Macht. Jetzt galten die, die für die Sache Jesu brannten, eher als Unruhestifter. Die Tradition war mächtig. Und der Papst war Garant der Einheit, Garant der reinen Lehre, Garant der Tradition. Sicher, sicher, es gab immer wieder Reformbewegungen, die waren aber meistens so brav, dass sie den Heiligen Vater wie kleine Kinder um Erlaubnis fragten, ob sie Revolution spielen dürften. Und wenn der Heilige Vater gewohnt, nada, niet, no, nein, sagte, dann schmollte man etwas und zog sich beleidigt in die kirchlichen Kinderzimmer zurück und träumte sich seine Kirche im ewigen Stuhlkreis. Als wenn man sich eine Kirche backen könnte. Jetzt aber war sie da. Neue Chance, neues Glück. Der Neue würde sicher alles anders machen. Wer würde es werden? Dabei war eigentlich jetzt schon klar, dass es wieder einer der 120 Kardinäle sein würden, die ja gerade deswegen Kardinal geworden waren, weil sie mit der purpurnen Farbe ihrer Gewänder zwar behaupteten, mit dem Blut für die Sache Jesu einstehen zu wollen, in der Regel aber keine Heißblüter, sondern Kaltblüter waren. Jeder von ihnen glaubte schließlich vom Höchsten persönlich berufen worden zu sein. Das macht unangreifbar. Und wenn man schon kritisiert wird, dann hat der Herr Jesus doch selbst mit der 9. Seligpreisung die Deutung geliefert. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Kritik wurde folglich als Ausweis der eigenen Berufung verstanden. War sie nicht der Beweis, gemäß dem Wort Jesu, ein wahrhafter Prophet vor dem Herrn zu sein? Konnte man also realistisch erwarten, dass einer von den 120 gesetzten Herren tatsächlich seinen eigenen Lebensentwurf in Frage stellte? Hoffnung wider alle Hoffnung, das war das Lebensmotto der vielen, die fragten, etwas anders machen zu dürfen, als wenn Jeschua bei Yusuf jemals um Erlaubnis gefragt hätte. Nun also eine neue Hoffnung. Wer würde es werden? Eminentissimum ac reverendissimum dominum nomen, sancte romane ecclesiae cardinalem nominandum, qui sibi nomen imposuit, Cephatem. Der neue Papst nennt sich Kephas? Was war das? Es war der hebräische Name, der auf Lateinisch Petrus heißt. Niemals hatte sich ein Papst Petrus genannt. Auch der Neue nannte sich nicht so. Und doch irgendwie schon. Was hatte das zu bedeuten? Der Name, den Jesus dem Simon bei Jona in Caesarea Philippi in der Nähe der Jordanquelle gegeben hatte. Die Jesusbewegung hatte Fahrt aufgenommen. Er hatte ein neues Feuer entfacht. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen, sagte er einmal. Und nun in Caesarea Philippi kamen erste Zweifel auf. Sie lernten einfach nicht. Sie vertrauten einfach nicht. Da macht er 5000 satt, weil er alles gibt, was er hat, und sie verloren jeden Mut, wenn sie einmal kein Brot hatten? Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Petrus hätte der Hüter des Feuers werden können. Aber er versagte schon wenige Minuten später, nachdem Jesus angekündigt hatte, dass er mit einer besonderen Taufe getauft werden müsse. Ja, dass er leiden und sterben müsse, aber auferweckt werde, hat der gerade frisch unbenannte Petrus nichts Besseres zu tun, als den, den er eben noch als Sohn des lebendigen Gottes benannt hatte, zurechtzuweisen. Das soll der Herr verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir geschehen! Es war also von Anfang an so. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Nachfolger Petri haben nur zu oft nach seinem Vorbild gehandelt und versucht, das Feuer zu bändigen, das Heilige zu zähmen, das Unmögliche gar nicht erst zu versuchen. Sie alle haben vergessen, wie der Sohn des lebendigen Gottes Petrus zu Recht, wie es ja geradezu noch einmal umbenannte, tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Jetzt aber erscheint Papst Kephas. Jubel brandete auf dem Petersplatz auf. Die vatikanischen Sterndeuter liefen zu Hochtouren auf. Was bedeutete die Namenswahl? Wer war er vorher? Was wusste man von ihm? Was war zu erwarten? Mit dem Brustton der Selbstverliebtheit wussten alle alles schon, obwohl Nomen Nominandum nur ein Mann war, von dem man nichts wusste. Er war bisher ein Mann ohne Gesicht. Welches Gesicht würde er annehmen? Die Manfreds, Markus und Andreasse wussten das schon. Sie waren Meister des katholischen Kontorsionismus, so wie viele Bischöfe und Kardinäle auch. War ein Papst traditionsbewusst? Dachten sie ihm nach. Schien ein Papst die Tradition neu zu entdecken? Dachten sie es auch. Wobei es in diesem seltenen Fall immer wieder auch Zeitgenossen gab, die jeden Verdacht auf Weiterentwicklung der Tradition schon als Untergang der Kirche beschworen. Manche können eben nur papsttreu sein, wenn der Papst sagt und tut, was sie denken. Und kleingläubig waren sie außerdem, hatte Jesus dem Petrus doch verheißen, dass die Pforten der Unterwelt die Kirche auf keinen Fall überwältigen können. Aber Kleinglaube war ja durchaus ein Charakterzug des Petrus. Er nahm den Mund oft voll und versprach sich gerne. Das Herz aber war klein. Daran erinnerte sich Papst Kephas, als er nach seiner Wahl in die Tränenkammer neben der Sixtinischen Kapelle ging, um etwas passendes Weißes für sich zu finden. Der Kammerdiener war da, und in der Sixtinischen Kapelle beglückwünschten sich die Kardinäle zur Wahl. Sie hatten einen gewählt, von dem sie hofften, dass er die warme Asche der Tradition behüten würde, wie immer. Bloß nicht in das bisschen Glut blasen, es könnte nur zu viel Asche aufwirbeln. Und nun stand Kephas in der Tränenkapelle. Er dachte nach. Er dachte an Petrus. Er dachte an die Brotvermehrung am See Genezareth, wie dieser Jesus durch sein bloßes Beispiel die Menschen ermächtigte, ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er dachte daran, wie er aus einer gesichtslosen Masse Nachbarn gemacht hatte, die ein Gesicht bekamen, ihre Geschichte erzählten, sich ansahen und Ansehen bekamen. Er dachte daran, wie er seine Jünger hieß, mit dem Boot voraus ans andere Ufer zu fahren. Er dachte daran, wie erzählt wurde, dass Jesus auf einen Berg stieg, um alleine zu beten. Er fragte sich, wie ein lebendiger Sohn Gottes wohl betete. Gott war doch in ihm. Machte er Worte? Und Papst Kephas spürte,
wie sich der Abgrund auftat. Papst Kephas ahnte, auf wen er sich da eingelassen hatte. Papst Kephas schwand der Boden unter den Füßen. Er spürte den aufkommenden Gegenwind. Das Schifflein Petri hatte sich schon einige Stadien vom Ufer entfernt. Einer der gefürchteten Fallwinde, die von den Hügeln hinunter auf den See anrollten, ließ die Wellen groß werden. Das Boot wurde hin und her geworfen. Sie mussten sich gegen den Wind stemmen. Da kam ihnen Jesus entgegen. Über das aufschäumende Wasser kam er ihnen entgegen. Er war der Gegenwind. Die Jünger erschraken, denn sie meinten, ein Phantasma zu sehen, eine unerklärliche Erscheinung. Jesus aber sprach sie an: Hab Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht, den glimmenden Docht löscht Gott nicht. Und Petrus nahm sein kleines Herz in die Hand und den Mund wie immer voll. Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus setzte alles auf das Wort Jesu. Er steigt aus dem Boot. Er steigt in die unruhigen Wasser. Er kann auf dem Wasser gehen. Er geht Jesus entgegen. Petrus kann auf dem Wasser gehen. Er kann es. Und dann spürt er den Gegenwind. Er spürt, wie er das Feuer in ihm anzufachen droht. Sein Herz sagt ihm, das nicht sein darf, was nicht sein kann. Und da geht er unter. Herr, rette mich, ruft er noch, ehe das Wasser seine Kehle zuschnürt und nur noch authentisches Gurgeln zu hören ist. Petrus der Kleingläubige, so nennt ihn der rettende Jesus. Hat man seitdem je einen Papst über das Wasser gehen sehen? Papst Kephas spürt den Gegenwind. Wird er es sein, der über das Wasser geht? Wird er das verheißene Feuer Jesu in die Welt bringen? Wird er in seiner Nachfolge die Menschen zum Leben ermächtigen? Papst Kephas hört den Jubel. Er geht auf die Loggia. Er sieht die Menschen. Er sieht die Masse. Er segnet die Masse. Er ist Papst. Der Nachfolger Petri. Er wird die Tradition wahren und die Restglut unter der Asche warm halten und verborgen. Das ist sicher. Das Feuer der Geschichte Gottes aber, das Feuer der Geschichte Jesu, brennt in vielen Herzen unzähmbar weiter. Erzählt sie weiter mit brennendem Herzen, erbeten oder unerbeten, vor allem aber ungefragt. Nichts in der Welt ist mächtiger als eine gute Geschichte.
Hiermit äußere ich jetzt offiziell den Wunsch, dass beim nächsten Papst du auf dem Balkon stehst und den ankündigst. Punkt 1. Punkt 2 fände ich super, wenn du den Papst dann, bevor er auf den Balkon tritt, ihm noch eine kurze Einführung in die Figur des Petrus gibst. Weil das hat mich immer schon fasziniert. Also, Nachfolger Petri, das ist der Papst. Und dann gucken wir immer in diese Geschichten über Petrus auch rein und denken dir, meine Güte, ist das ein Kleingläubiger. Der wird von Jesus als Satan beschimpft. Er verleugnet den Herrn. Wir haben auch mal eine Folge gemacht über den antiochenischen Streit, wo er auch nicht gut wegkommt. Ne? Petrus ist wirklich kein Glaubensvorbild. Und dann kommen wir eben genau zu unserer Geschichte und das fasziniert mich. Und da steigen wir jetzt in unsere Diskussion des Textes auch ein. Petrus ist ja sowieso, da fragt man sich, können wir auch gleich drüber reden, warum sagt er denn zu Jesus, sag mir, dass ich kommen soll, dann komme ich. Das war eingestellt. Aber dann am Ende passiert was ganz Feines, was ganz gut versteckt ist in der Übersetzung, aber genau das im Endeffekt aussagt, was du gerade erzählt hast in deiner Erzählung, finde ich. Also, Petrus geht unter, streckt seine Hand hoch, wird gerettet, Jesus geht mit ihm zurück ins Boot und der Text endet ja anders als bei Markus. Bei Markus, da sind die Jünger verstockt und verstehen überhaupt nicht, was passiert. Matthäus sagt aber ganz, ganz deutlich, Vers 33, der letzte Vers unserer Erzählung: Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Die Jünger verstehen also in diesem Moment, wow, das ist kein Mensch, das ist Gottes Sohn, das ist mehr als ein Mensch. Da ist aber ein wichtiges Wort, die Jünger im Boot aber. Die Jünger, die im Boot sind, die erkennen das. Petrus, der gerade mitten im Meer stand, gerettet wurde etc., der ist nicht Teil dieser Gruppe. Der wird erst in Kapitel 16 dieses Bekenntnis aussprechen. Da muss man tragisch sagen, er ist nicht das Glaubensvorbild. Die Jünger, die haben verstanden. An denen sollen wir uns ausrichten. Petrus braucht noch ein bisschen.
Gleichzeitig ist das, ich habe meine Geschichte jetzt anders erzählt, aber das war so ein Punkt, wo ich auch überlegt habe, ob man das erst macht. Wir sind ja in der Kirche immer sehr schnell dabei, Jesus anzubeten, alles auf Jesus zu gucken, Jesus berührbar zu machen. Wir gucken immer auf Jesus, 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 Jesus. Und das machen die Jünger da auch. Die fallen auf die Knie und verehren ihn. Aber sie machen nichts. Sie machen nichts. Der Petrus hat es wenigstens versucht und er konnte es. Die Frage ist ja, geht es wirklich um diese Verehrung, weil der Jesus diesem Petrus ja zumutet, du kannst das, wenn du willst und auf dich vertraut, du kannst. Und er kann ja auf dem Wasser gehen, bevor ihn der Mut verlässt. Das ist ja auch etwas, was wir in der Kirche haben, dass wir sehr schnell immer in so eine Jesus-Verehrung hineingeraten, aber den eigentlichen Auftrag, in die Welt zu gehen und das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden, gerade nicht tun. Wir sitzen im Schifflein Petri, schön gemütlich beieinander, ducken uns weg vor dem Gegenwind. Das ist ja auch eine Konnotation der Geschichte, die ist mir in der Vorbereitung meiner Erzählung überhaupt aufgefallen, dass Jesus ja im Gegenwind kommt. Er ist eben möglicherweise der Gegenwind. Und dann betet man ihn halt an. Er ist der große Wundertäter, der auf dem Wasser laufen kann. Toll, ne? Und was bedeutet das jetzt für uns? Was haben wir davon? Also das ist ja die Frage. Dieser Jesus mutet uns zu, steig aus, geh deinen Weg, zur Not auch, wenn es sein muss, übers Wasser.
Beziehungsweise mit dem Glauben daran, dass du es kannst, wenn du auf mich zugehst. Wir haben ja auch im Lukas-Evangelium diese wunderbare Szene, wo Jünger sagen, stärke unseren Glauben. Und Jesus sagt ihnen, hättet ihr Glauben so groß wie ein Senfkorn, dann würden Wunder geschehen.
Im Matthäus-Evangelium ist ja unmittelbar vorher tatsächlich diese Erzählung von der Brotvermehrung, über die wir ja auch schon mal Geschichten erzählt haben. Und Jesus wundert sich ja auch an späterer Stelle, das ist diese Szene da in Caesarea Philippi, dass sie nichts daraus gelernt haben. Also sie warten immer darauf, dass er die Probleme löst und eigentlich gibt er ihnen das Beispiel, wie sie ihre Probleme selber lösen können. Das wäre doch nachgerade auch ein Hinweis, wie wir als Kirche heute handeln könnten, dass wir nicht immer im Anbetungsstatus verharren, sondern eigentlich unsere Hände frei machen und die Füße in die Hand nehmen oder aufs Wasser setzen oder sonst wohin und tatsächlich hier in dieser Welt anfangen, die Welt im Kleinen wie im Großen zu verändern.
Das finde ich so spannend an der Aufeinanderfolge, weil bei dieser Speisung der 5000 ein riesiges Wunder. Keine Reaktion der Jünger. Keine Reaktion. Die Reaktion kommt erst, wenn es um ihr eigenes Leben geht. Der Blick auf die anderen ermöglicht nicht ihren Glauben, ihr Bekenntnis. Erst wenn sie Lebensangst haben, Todesangst haben, muss man ja sagen, also erst wenn sie Todesangst haben, da kommt dieses Bekenntnis. Und das kommt einer Extremsituation. Ich hatte ja eingangs, da möchte ich nochmal zurückgehen, auf dieses Zitat von Goethe hingewiesen, der gesagt hat, diese Geschichte dreht es doch im Endeffekt, der mutig ist wie Petrus, der kann alles und der Angst hat wie Petrus, der geht halt unter. Man muss aber auch sehen, was die Geschichte uns eigentlich erzählen will. Es geht nicht um Petrus, es geht auch nicht um die Jünger. Ganz bemerkenswert finde ich, da machen wir mal einen ganz kurzen Ritt durch diese Geschichte. Keine Angst, das wird jetzt keine Vorlesung, aber ein paar Worte. Erstens, Jesus geht auf den Berg. Da haben wir direkt ein Motiv, Gottesberg, was kommt da Interessantes? Dann haben wir einen Jesus, der über Wasser gehen kann. In der Antike, das war klar, können nur Götter übers Wasser gehen, so jemand wie Shamash im Gilgamesch-Epos oder in der griechischen Literatur so jemand wie Orion, der Sohn des Poseidon. Die können übers Wasser gehen. Ein Mensch kann nicht übers Wasser gehen. Aber wir haben es auch im Alten Testament. Wer kann es übers Wasser gehen? Gott. Bei Hiob haben wir das wunderbar formuliert. Da steht, Gott, der wandert auf dem Rücken der Meere. Jemand, der auf dem Wasser gehen kann, das ist ein Gott oder ein Gottähnlicher. Da ist schon mal ganz groß aufgemacht, worum es hier geht. Und dann ganz bemerkenswert, da haben die Jünger also Schiss wie sonst was, sehen Jesus und was sagt Jesus? Ego eimi. Ich bin's. Ich bin, der ich bin. Klingelingeling, Gottes Namen Offenbarung in Exodus 3. Das ist genau diese Vorstellung.
Ich hatte gehofft, dass du da drauf kommst. Wir hatten schon mal bei einer anderen Folge darüber diskutiert. Das, im Deutschen erschließt sich das gar nicht.
Null.
So, ne? Aber das ist hier eine Selbstoffenbarung und er tut faktisch etwas, was einem gläubigen Juden ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, nämlich das Tetragramm, den Gottesnamen auszusprechen. Ne? Hier in der lateinischen Transkription Ego Eimi, ne? Genau.
Und es wird noch drastischer, es wird wirklich null deutlich in der Übersetzung. Also er sagt, ich bin es. Es würde deutlicher, glaube ich, wenn man eine Übersetzung schreiben würde, ich bin. Ja. Punkt. Aber das wäre auch eine Antwort. Aber dann geht es ja noch weiter. Fürchtet euch nicht. Jetzt denkt man oft bei Lesern, natürlich, die haben ja tierische Angst. Sagt er, ach, keine Angst. Nein. Wann wird dieser Satz aus, wir sind bei den Fragen wieder. Komm, ich frage dich, Werner, bevor ich sage, es wäre ja langweilig, sonst rede ich ganz auf dir. Werner, wann kommt im Alten Testament diese Wortfolge? Fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht?
Als Neutestamentlich würde ich sagen, immer wenn Gott selber auf den Plan tritt, meistens aber vermittelt durch seine Boten, also durch die Engel. Und deren Erscheinung ist oft schon so verrückt machend, sage ich mal. Also die Welt aus den Angeln heben, dass der Mensch darauf erstmal immer mit Furcht und Schrecken reagiert. Ist übrigens nicht nur eine Reaktion im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Als der Gabriel zu Maria kommt, bricht ihre Wirklichkeit auseinander. Sie wird verrückt. Und er muss erstmal sagen, fürchte dich nicht. Sagt, das ist, verstehen die Leute meistens falsch, der englische Gruß von Engel, nicht von England.
Aber das ist genau das. Fürchte dich nicht, verweist uns darauf, da geht es um eine Gotteserscheinung. Also, Jesus sagt den Gottesnamen und sagt dann das, was gesagt wird, wenn Gott erscheint. Und dann ist für den Leser doch klar, okay, jetzt ist hier der Moment zur Erkenntnis, da kommt nicht einfach ein Mensch übers Wasser rübergelaufen, sondern das ist eben, wie am Ende bekannt wird, Gottes Sohn.
Ja. Und das ist das, was im Hintergrund meiner Geschichte ist. Das ist ja eigentlich genau dieses Feuer, was da ist. Ne? Das, was in der Botschaft auch da ist, was die Welt aus den Angeln hebt. Der Petrus sagt ja an einer anderen Stelle zumal ihm, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich frage mich, wenn ich Predigten höre, ob von Priestern, Bischöfen oder auch oft vom Papst, sind das jetzt die Worte des ewigen Lebens, auf die wir gewartet haben, ne? Da muss man sagen, nee, das sind sie nicht. Das ist alles sehr salbungsvoll und alles sehr betulich. Und man beharrt die Tradition, man versucht, möglichst nichts zu verändern, vielleicht auch aus Angst, etwas falsch zu machen. Ja, who the fuck, dann mach doch was falsch. Ja, wir sind doch Menschen, als Christen glauben wir doch, das Neue Testament ist voll davon, du darfst den Fehler machen, wenn du merkst, dass ein Fehler ist, wiederhol ihn nicht unbedingt. Mach's besser, aber geh das Wagnis des Lebens ein. Und für mich kommt das in dieser Geschichte so ganz hervorragend zum Ausdruck. Der Petrus möchte, er kann und dann erinnert sich daran, eigentlich gab es ja gar nicht sein, dass ich das kann. Dann geht er halt unter. Und eigentlich ist das eine Mahngeschichte. Das ist nicht die Geschichte des großen Jesus, der auf dem Wasser gehen kann. Auch, natürlich, du hast völlig recht. Aber eigentlich ist diese Sondererzählung bei Matthäus, in den anderen Erzählungen, wo Jesus auf dem Wasser geht, taucht diese besondere Szene mit Petrus aus dem Wasser ja nicht auf. Ist diese Sondererzählung des Matthäus eigentlich etwas Wunderbares? Wenn du willst, kannst du. Du musst nur den Mut haben, es selbst zu tun.
Beziehungsweise, dann steigen wir jetzt mal genau ein, was ich eben gesagt habe, diese komische Szene, dass Petrus erstmal fragt. Das finde ich genauso faszinierend. Da wird genau das deutlich, was du sagst. Petrus in der Geschichte weiß, das kann nur Gott. Nur Gott kann über das Wasser laufen. Ich kann das alleine nicht. Und dann kommt dieser Moment, warte mal, wenn du sagst, ich bin es, dann zeig, dass du es bist. Lass mich teilhaben daran. Ruf mich zu dir. Ruf mich zu dir. Und dann macht Jesus das. Er ermächtigt ihn. Er ermächtigt ihn, wirklich zu kommen. Und daran scheitert er dann. Er ist ermächtigt. Er ist gerufen von Gott. Und dann fällt er in die Tiefen runter. Das ist ja gerade dieser Punkt, warum Petrus in dieser Szene so unglaublich scheitert. Er ist ermächtigt, aber er schafft es.
Ja, und ich warte jetzt eben seit gut 2000 Jahren auf den Papst, der es endlich macht, ne? Auf den Papst, der endlich übers Wasser laufen kann. Ne? Den Auftrag hätte er ja. Ne? Eigentlich ist dieser Auftrag gesetzt. Aber es hat keiner getan. Also wir werden sehen. Vielleicht erlebe ich es noch. Mal schauen.
Wir erleben es nicht, aber wir werden vielleicht erleben, dass du einmal auf dem Balkon stehst und den nächsten Papst ankündigst. Das passiert, glaube ich, vorher. Sehr gut. Herzlichen Dank für deine Geschichte, Werner. Und ich hoffe, ihr und du freut euch jetzt auf das, was ich aus der Geschichte herausgekitzelt habe. Da war wieder gewesen, dieser wiederkehrende Albtraum. Petrus schrie, sprang auf und war schweißgebadet. Judas versuchte ihn zu beruhigen. Es war nur ein Traum. Petrus verstand, dass er nun wieder festen Boden unter sich hatte und in Sicherheit war. Die Nacht aber war für ihn vorbei. Angst erschüttert, könne er eh nicht mehr einschlafen. Da war er sich sicher. Mittlerweile waren nun schon einige Wochen vergangen. Und seitdem hatte Petrus keine Nacht mehr durchschlafen können. Sein Albtraum brachte ihn immer wieder zurück zum selben Moment. Zusammen mit Jesus waren er und die anderen Jünger in einem Boot mitten auf dem Meer von Galiläa. Während Jesus schlief, scherzen sie darüber, wie provinziell sie doch alle sind. Sie nennen den See Genezareth, auf den sie hinausfahren, um im ruhigen Wasser Fische zu fangen. Ein Meer. Judas, der als einziger Jünger nicht aus Galiläa stammte, klammerte sich an den Mast. Er, der noch nie das Meer gesehen hatte und noch nie auf einem Boot gewesen war, betete mit zitternder Stimme und gebanntem Blick in den grauen Himmel. Mit seinen Worten klammerte er sich an einen Psalm. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen und in die Tiefe des Meeres. Mögen seine Wasser tosen und schäumen und vor seinem Ungestüm Berge erzittern. Da geschah es. Die Erde bebte, die Wasser türmten sich auf und schlugen auf das kleine Boot nieder. Es war dieser Moment der Todesangst, den Petrus seitdem immer und immer wieder in seinen Träumen durchlebte. Doch in seinen Albträumen war Jesus nicht mit ihnen im Boot. Er befahl den Winden und den Wellen nicht zu schweigen. Die Jünger waren allein und hilflos. Jesus hatte sie damals in ihrer Angst beschimpft. Kleingläubige seid ihr, hilflos wie Säuglinge, und selbst die haben noch mehr Gottvertrauen. In seinen Albträumen wollte Paulus kein Kleingläubiger sein. In jeder Nacht nahm er einen neuen Anlauf, um dies zu beweisen. Er ruderte verzweifelt gegen die Wellen an, doch das Boot zerbrach. Er kletterte auf den Mast, breitete seine Arme aus, wie Mose, und versuchte, das Meer zu spalten, wurde aber nur von den Winden in die Tiefe des Wassers gepeitscht. Er schloss seine Augen und erinnerte sich an Jesus, versuchte, wie dieser, inmitten des Chaos zu schlafen und wurde wieder vom Meer verschluckt. Er erkannte im Sturm Gott, dachte an Jona und sprang in das Wasser. Doch kein großer Fisch rettete ihn. Immer und immer wieder wachte er mitten aus den Tiefen der Wasser, mitten in der Nacht auf und schrie. Jesus war mit ihnen in eine abgelegene Gegend in Galiläa gezogen. Doch 5000 Menschen waren ihnen gefolgt. Sie hingen an seinen Lippen und er predigte stundenlang zu der Menge. Petrus hatte sich auf dem Gras etwas zu gemütlich gemacht. Er schlief mitten während der Predigt ein und unterbrach sie kurze Zeit später mit seinem angsterfüllten Schrei aus den Tiefen des Wassers. Judas rannte zu ihm, ergriff seine Hand und führte ihn schnell weg von der verwunderten Menschenmenge. »Du ruinierst hier noch die ganze Show mit deinen Albträumen, du Kleingläubiger! Ach, hätte Gott uns Menschen doch mit Korkfüßen erschaffen, dann könnten wir gemütlich über das Wasser gehen und du würdest hier nicht mehr rumschreien. Was für ein grundlegender Fehler von Gott!« Mit seinem absurden Humor schaffte Judas es immer wieder, Petrus zu beruhigen. Jesus beendete seine Predigt, vollbrachte ein Wunder und kam danach zu Petrus. »Was sollte das vorhin?« Betrübt schaute Petrus zu Boden. Er hatte ihm nicht von seinen Albträumen erzählt. Jesus herrschte ihn an. »Nimm die Jünger und steig ins Boot. Fahrt hinüber an das andere Ufer. Ich komme danach.« Petrus schaute hinauf in die grauen Wolken. »Herr, komm doch mit uns mit.« Doch Jesus entfernte sich bereits und ging auf einen Berg, um alleine zu beten. Die Jünger bereiteten das Boot für die Überfahrt vor, während Petrus sich am Mast festhielt und die heraufziehenden Gewitterwolken beobachtete. »Petrus, das ist mein Platz hier. Der ist für Angsthasen und Landratten reserviert.« Judas schubste ihn an die Ruder und öffnete die Segel. Die Überfahrt war schwierig und sie hatten mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Das Segel war eingeholt und sie ruderten mit vereinten Kräften. Petrus hörte, wie Judas, erschöpft, nachdem sie schon mehrere Stunden mit den Wellen kämpften, betete. »Gott ist uns Zuflucht, Gott ist uns Zuflucht, Gott ist uns Zuflucht und Stärke.« In diesem Moment bebte wieder die Erde. Die Wasser türmten sich auf und schlugen auf das kleine Boot nieder. Petrus war starr vor Angst. Er wusste, dass sein Albtraum Realität geworden war. Judas verharrte in seinem Gebet. Die anderen Jünger schrien und krallten sich am Boot fest. Petrus sank in sich zusammen, bereit zu sterben. Judas riss ihn aus der Starre, indem er ihm eine Backpfeife gab und ihn hochriss. Dort kommt Jesus! Er läuft auf den Wassern! Wie der Geist Gottes, der über den Chaoswassern schwebte! Wie Gott schreitet er einher auf den Höhen der Wellen! Er ist unsere Zuflucht! Er ist unsere Zuflucht und Stärke! Petrus schrie wie ein Kleinkind, das mit blutenden Knien nur noch in die Arme seiner Mutter möchte. Doch Jesus ging seelenruhig vorüber an dem Boot, das zu kentern drohte. Petrus versuchte, ihm hinterherzuspringen, irgendwie an ihn heranzukommen. Er wollte ihn ins Boot zerren. Doch Jesus entfernte sich wieder. Und die Jünger schafften es mit Mühe und Not, Petrus, der ins Wasser gefallen war, wieder ins Boot zu ziehen. Entgeistert blickte Petrus zu Jesus, befiehl den Winden und der See aufzuhören, droh ihnen und rette uns. Jesus erhob die Hände und die Wellen stiegen höher. In völliger Verzweiflung schleuderte Petrus eines der Ruder in Richtung Jesu. Eine Welle verschluckte das Ruder, eine andere spie es zurück in das Boot. Inmitten der Wogen hörten sie Jesu Stimme aus der Ferne. Habt Vertrauen! Ich bin, wer ich bin, und ich werde für euch sein. Fürchtet euch nicht! Furchterfüllt knieten sich alle Jünger im schwankenden Boot nieder und beugten ihre Häupter. Petrus blieb stehen, klammerte sich am Mast fest. Warst du es nicht, der das Meer trockengelegt hat? Die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzogen? Judas schlug Petrus in die Kniekehle und zischte. Spiel dich hier nicht als Mose auf und halt deine verdammte Klappe, damit wir gerettet werden. Doch Petrus sprang trotzig in die tosenden Tiefen und schrie, »Rette mich!« Und die Wellen schlugen ihn zurück ins Boot. Es wirkte fast, als wollte Jesus ihn provozieren. Er streckte ihm seine rechte Hand entgegen und winkte ihn mit seinen Fingern herbei, so wie man jemanden selbstsicher zu einem Kampf herausfordert. Albtraum erprobt stand Petrus breitbeinig auf den Planken. »Wenn du der bist, der du sagst, dann lass mich über diese Chaoswasser zu dir gehen!« Jesus streckte erneut seine Hand aus, wieder mit dieser spöttischen Geste. »Dann komm doch!« Verunsichert sprang Petrus mit den beiden Füßen voraus aus dem Boot und versank, jedoch nur bis zu den Knöcheln. Direkt spürte er, wie die Winde und die Wellen ihn in alle Richtungen zogen und zerrten, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Sein vorgetäuschter Mut, der nur blinde Trotzigkeit war, zerbarst in Sekunden. Judas rief verzweifelt, »Jesus, eile ihm zu Hilfe!« Petrus streckte mit letzter Kraft seine Hände zu Jesus aus. Verzweifelt spuckte er Wasser und die rettenden Worte. Du bist es, rette mich! Jesus ergriff ihn und herrschte ihn erneut, nun inmitten des Sturmes an. Du Kleingläubiger! Dann nahm er ihn in den Arm, wie ein Vater, der seinen erschöpften Sohn ins Bett trägt. Die Erde bebte noch immer. Der Sturm tobte noch immer. Die Wellen schlugen noch immer gegen Jesus und gegen das Boot, das zu kentern drohte. Petrus wurde ohnmächtig und hörte nicht mehr, wie Judas rief, »Jesus, steig zu uns ins Boot, damit auch wir gerettet werden!« Und Jesus stieg mit Petrus auf dem Arm ins Boot. Der Sturm legte sich. Der See war still. Das Boot schwebte ruhig über dem Wasser. Und Petrus war zurück in seinem Albtraum.
Was ihr nicht sehen konntet, ich aber, ist, dass der Till mich herausfordernd zu sich gewunken hat. Sehr schönes Szene. Komm doch. Hervorragend. Nein, also ich habe jetzt ein Bild im Kopf, das hast du schön angetriggert. Der Judas, der sich an den Mast klammert als nicht erfahrener Seemann, als unerfahrener Seemann. Und ich habe ihm dieses Bild ja auch über der Reling hängt und da wobei ich mich dann gefragt habe, aber die Frage, eigentlich liegt das ja auch daran, ich vermute, du meinst den Judas Iskariot. Es gibt ja noch den zweiten Judas Thaddäus, der ja der Schutzpatron der hoffnungslosen Fälle ist, hätte auch auf ihn gepasst, der hat so seine eigene Erfahrung. Aber du willst natürlich den Iskariot gemeint haben, vermute ich. Nein, also eine ganz, ganz hervorragende Geschichte, mit die so einige Bilder in meinem Kopf assoziiert haben. Vor allen Dingen auch der Petrus, der da einpennt bei der Brotvermehrung, da auf der Wiese liegt und einpennt. Was mich auch beeindruckt hat, wobei ich da eine physikalische Frage hätte, Korkschuhe die tauchen ja bei dir auf, wären ja potenzielle Lösungen. Aber ob man das Gleichgewicht so handeln kann, halt, ich weiß nicht. Aber eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, vor allem der Albtraum des Petrus, der ja so ein roter Faden ist, der da sich durchzieht. Der irgendwie ja auch Wirklichkeit wird. Ne? Der Albtraum erfüllt sich ja. Ne?
Es sind keine Korkschuhe, sondern Korkfüße. Und das ist eine Aufnahme. Es gibt nämlich im 2. Jahrhundert einen auf Latein schreibenden Historiker beziehungsweise Satiriker, der sich darüber lustig machte, dass Menschen übers Wasser laufen wollten. War es eine typische Beschreibung von Herrschern, wenn sie eine Brücke gebaut hatten, dann sagten sie, ich schaffe es, übers Meer zu laufen, wie Gott, weil er eine Brücke gebaut hat. Und das hat der Satiriker aufgenommen und hat sich ein Volk ausgedacht, dessen Füße eben aus Kork bestehen. Das sind Satire aus der damaligen Zeit. Das passt einfach wunderbar daran, ne?
Ich meine, es war so ein bisschen wie die Stand-Up-Paddler heute, aber das ist ja nicht ganz so einfach, muss man ja auch üben. Ne? Aber das ist eine Wahnsinn, eine ganze Reihe von wunderbaren Bildern, die in meinem Kopf entstanden sind, während du die Geschichte da erzählt hast. Die einfach auch eine gesunde Prise Humor haben. Und wie gesagt, der Judas, den wir ja immer so als Bösewicht, irgendwie auch unverdientermaßen, aber die Tradition hat aus ihm dann halt den großen Verräter da gemacht, der hier so eine ganz hilfsbedürftige Rolle spielt, wie er sich da am Mast festklammert. Ne?
Genau, das einfach, wenn man den Namen ableitet, könnte man denken, dass Judas eben aus Judäa stammt. Alle anderen Jünger oben kommen aus der Gegend vom See Genezareth, also können sie irgendwie Schiffe kennen oder sowas, ne? Und Judas eben nicht, also klammerte sich an den Mast. Und dann passt das ja halt wunderbar, da kam ich auf die Idee von dem Albtraum. Wir haben ja vorher schon eine Geschichte, wo die auf dem See rumfahren. Ne? Das ist die erste gemeinsame Überfahrt. Da passt auch, dass Judas das erste Mal auf dem Boot ist und Angst bekommt. Das wird eben erzählt im 8. Kapitel bei Matthäus. Und das ist der interessante Unterschied. In der Geschichte ist eben Jesus im Boot mit. Der Sturm kommt und Jesus schläft und alle haben Angst. In dem Moment, wenn Jesus aufwacht, ist alles okay. Und dann bei der nächsten Geschichte, die wir jetzt gerade besprechen, ist Jesus nicht mehr im Boot. Und da bot sich einfach an, das erste traumatische Erlebnis, da diese Angst war, warte mal, wir sind nur gerettet worden, weil Jesus da ist. Aber was passiert denn, wenn Jesus nicht da ist? Das ist ja darüber so unsere Geschichte.
Und das hat mir ja vorhin nach meiner Geschichte in der Diskussion, hat mir genau diesen Punkt ja schon mal, das ist ein schöner Bezug, den du da herstellst, auch innerhalb der Dramaturgie des Matthäus-Evangeliums nochmal, dass man sagt, eigentlich ist auch da ein Lernprozess. Ne? Das Vertrauen auf Jesus, der im Boot ist, der hilft. Und jetzt hätten die Jünger in der zweiten Bootsfahrt eigentlich die Chance gehabt, dieses Selbstvertrauen, das sie eigentlich aus dem Sein bei Jesus schon hätten lernen können, umzusetzen. Aber sie tun es nicht. Und bei der Szene in Caesarea Philippi tun sie es immer noch nicht. Also die ganze Zeit vertrauen sie immer nur, Jesus macht, Jesus tut. Und sein Ziel ist eigentlich, du hast vorhin mal das Wort Ermächtigung gebraucht, seine Jünger zu ermächtigen, es selbst zu tun. Sie kapieren es aber einfach nicht.
Klassisch, wenn man jetzt die Kommentare durchblättert, findet man halt immer wieder diese Auslegung, das ist so eine Geschichte, die ist geschrieben für die Gemeinde in der Gegenwart. Ja, der Matthäus denkt sich, wie stärke ich meine Gemeinde? Ne? Ist ja genau die Situation. Wir sind ein gemeinsames Schiff, aber Jesus ist nicht unserer Mitte. Wir sind mitten im Sturm. Das wird auch im Text schön angedeutet, finde ich. In der Einheitsübersetzung steht da, das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen. Da steht eigentlich gequält, wie eine Gemeinde gequält wird, ein Mensch gequält wird. Ne? Das ist in die Situation reingesprochen. Eine Gemeinde hat Jesus nicht bei sich, aber durchläuft diese Stürme. Ne? Und jetzt warte ganz kurz, ich weiß, wo du einsteigen willst, aber ich möchte einen anderen Sprung machen, der dich überraschen wird. Und genau darauf abzielt, was du als letztes eigentlich gesagt hast. Eigentlich wäre die Geschichte ja auch geil erzählt, wenn einfach diese Jünger Jesu gesagt hätten, wir haben das schon mal durchlebt und selbst wenn Jesus nicht dabei ist, wir vertrauen drauf. Und jetzt kommt mein Quersprung, ich springe mit dir zu Buddha. Hast du auch nicht erwartet jetzt, oder?
Bei dir überrascht mich nichts mehr. Also das... Weißt du auch, warum es mich nicht überrascht? Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der ist heute nicht dabei, aber ist der Christoph Schönbach. Und der Christoph Schönbach hat mir mal ein Buch geschenkt, das Evangelium nach Biff. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist eine wunderbar herrliche Geschichte, die so ein bisschen dieser Legende nachgeht, dass Jesus, wir wissen ja gar nicht so viel aus dem Leben Jesu. Ne? Wir wissen das letzte Jahr öffentlich und dann ist er irgendwie, hört das beim 12-Jährigen auf. Und was ist da in den 18 Jahren dazwischen passiert? Und der Autor dieses wunderbaren, charmanten Buches spinnt halt aus, was hat Jesus dazwischen gemacht. Und der ist unter anderem, ist er ja da auch in den fernen Osten, den mittleren Osten gegangen und hatte so seine Begegnung. Wer weiß, vielleicht ist er auch dem Buddhismus da begegnet. Das ist natürlich hochspekulativ. Ich glaube das jetzt persönlich nicht. Aber deswegen überrascht mich das nicht, dass du da drauf kommst.
So, und nach deinem Buchhinweis lege ich jetzt meine Quelle offen. Es gibt nämlich ein ganz spannendes Buch, was ich gefunden habe. Das schicke ich dir auch und euch tue ich das unten in die Shownotes verlinken. Aus dem Jahr 1926, wo jemand Geschichten aus dem Evangelium parallel gesetzt hat zu Legenden über Buddha. Es gibt die sogenannten Jataka, das sind Legenden aus dem 5. Jahrhundert, die wurden da gesammelt, die sind aber wahrscheinlich älter. Und da gibt es eine interessante Parallelerzählung. Und die, im Endeffekt, das wäre die Geschichte, die du gerne gehört hättest über Petrus. Die Geschichte geht über einen Schüler vom Buddha und der Schüler ist auf dem Weg zu seinem Lehrmeister und möchte unbedingt zu ihm gelangen. Das Problem ist, es ist aber schon spät Abend und er kommt zu einem Fluss und verpasst die letzte Fähre. Aber er will unbedingt zu seinem Meister. Und die Sehnsucht, das Denken an seinen Meister treibt ihn an, einfach weiterzugehen. Und er geht über diesen Fluss und geht nicht unter. Und umso stärker er an seinen Meister denkt, umso höher ist er über dem Wasser. Ja. Und wenn er Angst bekommt, geht er wieder unter. Aber allein die Sehnsucht, zu seinem Meister zu gelangen, erhält ihn übers Wasser. Das wäre die Geschichte, die du gerne von Petrus
die ich gelesen hätte. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Und deswegen bin ich sehr dankbar für die dramaturgischen Hinweise, die du gerade gegeben hast, dass wir ja vorher schon mal eine Geschichte haben, die auf dem See spielt mit der Sturmstillungsperikope, jetzt diese Erzählung. Und ich musste ganz ehrlich, du hast ganz viele Bilder bei mir ausgelöst mit deiner Geschichte. Also den krieg ich, glaube, von dem träume ich, glaube ich, heute Nacht, von dem am Mast ist, klammernden Judas. Ich hatte sofort das Lied "Es kommt ein Schiff geladen" im Kopf. Warum?
Boah,
warum? Ja. Nein, warum? Ich will auch die Begründung liefern, weil es da nämlich in einer Strophe heißt: Der Heiliggeist ist der Mast. Jetzt kommt das nämlich, und da schließt jetzt der Kreis zu meinen Assoziationen, die ich hatte. Ganz ehrlich, das ist natürlich so ein bisschen Kritik auch an unserer kirchlichen Verkündigung, die sehr Jesus fixiert ist. Der ist aber nicht mehr da. Seit der Himmelfahrt ist er ja zurückgekehrt zum Vater. Nicht, dass ich nicht an seine Gegenwart glauben würde, das muss ich natürlich jetzt korrigieren. Aber er sagt, ich werde euch den Beistand schicken, den Heiligen Geist. Und bei der Himmelfahrt in der Apostelgeschichte wird dir etwas Besonderes erzählt. Da heißt es, ihr sollt meine Zeugen sein. Da passiert ein ganz entscheidender Wechsel. In den Evangelien sind sie immer Jünger, griechisch Mathetes, Schüler. Und jetzt nach der Himmelfahrt sind sie auf sich allein gestellt. Dieser Jesus hilft jetzt nicht mehr. Jetzt sollen sie Zeugen sein. Das ist das, was ein Qualitätssprung ist. Sie sind jetzt diejenigen, die Menschen anleiten sollen. Davon lebt ja dann auch die Idee der Apostelgeschichte. Und der Beistand, der ihnen dabei hilft, ist eben dieser Heilige Geist. Von da ist der Judas, der sich am Mast festklammert, weiß noch nicht, was er tut, aber er ist vielleicht derjenige, und in deiner Geschichte ist er auch derjenige, der den Petrus da von der Wiese runterholt und sagt, du störst hier die ganze Show und so weiter. Der hat es im Prinzip schon begriffen, wir müssen selbst aktiv werden und die Sache selbst nach vorne bringen, im Namen Gottes, dem Beispiel Jesu folgend, aber mit eigenen Händen, eigenen Füßen, eigenem Herzen, eigenem Kopf, eigenem Mund.
Beziehungsweise zumindest, das war mir am Ende noch wichtig, wenn dann Petrus ohnmächtig ist, ist es ja in meiner Geschichte Judas, der das Entscheidende dann sagt und sagt, okay, Jesus, komm zurück ins Schiff, dann werden wir schon gerettet werden, sei bei uns, ne? Das ist genau der Unterschied. Und das finde ich sowieso bei Petrus, das muss man doch ehrlich sein, das machen wir mal eine große Kritik. Diese Petrus-Figur ist wunderbar gezeichnet im Evangelium und kann uns unglaublich viel Hoffnung geben, weil wir sagen können, guck mal, selbst der so versagt, wird irgendwie immer auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und was wir daraus lernen können, ist jetzt ganz wichtig, sei kein Petrus. Und selbst wenn du ein Petrus bist, du wirst trotzdem noch gerettet.
An dieser Stelle sei mir ein Hinweis erlaubt, denn wir haben ja vorhin schon auf die Hörerwünsche abgehoben und heute ist eine Wunscherzählung und uns hat jetzt in der Zwischenzeit, da war die Staffel hier aber schon geplant, noch ein Hörerwunsch ereilt, der auf diese Caesarea Philippi-Szene abhebt, wo Jesus den Petrus da, ja, installierte den als Papst, ich glaube ja nicht, aber das ist ja das, was wir Katholiken immer ganz steil behaupten, ne? Da ist doch alles klar. Und man vergisst dann gern, dass dahinter die Szene mit der Verfluchung da stattfindet, wo der Petrus eben direkt schon versagt. Und ich sage mal, das ist natürlich so ein, wir berühren diese heilige Schrift ja immer mit so ganz spitzen Fingern, weil es das Wort Gottes ist. Und wir vergessen dabei, dass es ja nicht als Wort Gottes vom Himmel gefallen ist, sondern als Wort Gottes in einem jahrhundertewährenden Prozess irgendwie als solches erkannt wurde. Als die geschrieben wurden, die Texte, war das nicht so. Und wir lesen ja immer schwarze Striche auf weißem Grund. Ist ja betonungslos. Manchmal kann man an Wortstellungen rausfinden, wie soll es betont werden oder sowas. Und wir machen natürlich aus dieser Szene da in Caesarea Philippi etwas Hochheiliges. Du bist Petrus, der Fels. Die Pforten der Unterwelt werden die Kirche nicht überwältigen, die ich auf diesem Felsen bauen werde. Und was ist, wenn die am Lagerfeuer gesessen haben, schon ein bisschen angeschickert waren? Dann klingt die Szene anders. Wie ist das, wenn die Szene in einer Stresssituation war? Und wir haben seitens der katholischen Citykirche dazu ein Video gedreht. Den Link legen wir mal in die Shownotes, wo es eine ganz, ganz hervorragende Darstellung geht, in welch unterschiedlichen Szenen dieser Satz gesagt wird. Meine Lieblingsszene aus dem Film ist, wie Petrus und Jesus auf der Brücke eines Schiffes stehen. Und der Petrus fährt das Schiff auf Grund, kippt um, und Jesus steht oben nur ganz und schüttelt den Kopf. Ein Ärgernis. Du bist mir ein Ärgernis. Vielleicht träumen manche Päpste davon. Ich weiß es nicht. Also guckt euch den Film an. Ich finde den sehr, sehr charmant. Man muss den natürlich mit der nötigen Prise Humor nehmen. Aber sie zeigt auch, wir kennen nicht immer die Kontexte der Erzählungen, die da sind. Und deswegen muss man manchmal in die Kontexte schauen. Das hast du natürlich vorhin mit deinem Hinweis auf die Sturmstellungsperikope schon getan.
Und das ist im doppelten Sinn ein wichtiger Hinweis. Man kann sich lustige Kontexte ausdenken, um mal neue Perspektiven zu gewinnen. Man kann sich auch düstere Kontexte ausbinden. Aber man muss auch immer darauf achten, alle Geschichten stehen in einem Kontext, wie du gerade gesagt hast. Es gibt nicht diese eine Szene von Petrus, sondern das Gesamtbild von Petrus muss betrachtet werden. Wie ich jetzt bei meiner Erzählung gesagt habe, das war nicht die erste Bootfahrt. Das muss irgendwie betrachtet werden mit der ersten Bootfahrt zusammen. Kontexte sind von Bedeutung. Und da fängt man Verstehen an, zusammenzubauen. Dann ist die Frage, welche Kontexte bringe ich an diese Texte heran? Und da wird es spannend. Und jetzt zum Abschluss unserer Folge, bevor du jetzt direkt abmoderieren willst, habe ich noch etwas für dich vorbereitet.
Ja. Ich wollte aber auch noch was sagen. Ich kriege den Judas heute nicht aus dem Kopf. Wir sollten mal in einer der nächsten Staffeln eine Judas Iskariot-Geschichte erzählen. Vielleicht nicht unbedingt.
Wir haben mal, erinnerst du dich, bei D-Werbung direkt eine Folge über Judas gemacht, aber es wäre wirklich an der Zeit, das mal zu erzählen. Zu Ostern wäre passend
und wir haben uns ja für diese Staffel auch vorgenommen, Bibelgeschichten zu erzählen, aber wir werden auch zwei biografische, im weiteren Sinne biografische Geschichten mal weitererzählen. Und das wäre vielleicht mal den Versuch wert, die Judas Iskariot-Geschichte mal aus einer ganz anderen Perspektive zu erzählen. Sollten wir uns mal vielleicht im Hinterkopf behalten.
Möchtest du das offiziell als Vorschlag
einreichen? Jetzt habe ich es ja eingesprochen. Jetzt sind wir in der Pflicht, es zu tun. Aber Ostern ist ein guter Hinweis. Da könnten wir es machen. Sehr gut.
Und ich möchte noch etwas sehr, sehr Schönes einfach nur vortragen, was ich gefunden habe. Und lieber Werner, natürlich möchte ich am Ende der Folge auch noch eine Frage an dich formulieren.
Ja, da komme ich ja nicht weg von. Ist alles klar. Hau raus.
Sag uns doch mal ganz kurz, was die Oden Salomos sind.
Ich wusste, dass sowas kommt. Ich habe auch sogar schon davon gehört. Ich vermute, es ist eine apokryphe Schrift.
Aber das musst du wissen, weil es eine sozusagen neutestamentliche apokryphe Schrift ist. Es ist eine christliche Schrift aus dem 2. Jahrhundert nach Christi. Super spannend, wurde sehr lange als heretisch-gnostisch abgetan, ist aber im Endeffekt, man kann es der johannäischen Schule zurechnen, ist eine wunderbare Ansammlung von Gebeten und Betrachtungen, wer denn Jesus ist. Und ich möchte einfach zwei Verse daraus vorlesen, die im Endeffekt auch eine Deutung unserer Geschichte sind und wunderbar sind. Es überbrückte die Ströme der Herr durch sein Wort, und er ging hin und überschritt sie zu Fuß. Und seine Fußstapfen waren dauerhaft auf dem Wasser und wurden nicht zerstört, sondern sie waren wie Holz, das wirklich eingerahmt ist. Da wird ein wunderbarer Querschnitt durch die ganze Bibel gegeben. Ja. Gott, der die Wasser trennt bei der Schöpfung, sein Wort Jesus, das über das Wasser geht, damit einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und dann das Holz, eine wunderbare Anspielung auf das Kreuz. Sozusagen, der Herr schreitet über die Wasser hin zum Kreuz und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.
Dem ist jetzt fast nichts mehr hinzuzufügen. Trotzdem müssen wir noch einen kleinen Hinweis geben auf die nächste Folge. Versteckt hatten wir ihn ja schon vor meiner Erzählung, weil der Petrus ja mit bürgerlichem Namen Simon Barjona heißt. Er ist nicht der Sohn des Propheten Jona, aber da gibt es eine Namensgleichheit. Das wird das Thema unserer nächsten Folge sein, dass wir uns diesen Propheten Jona mal vornehmen, also eine Erzählung oder ein Text aus dem Alten Testament. Aber wir werden nicht einfach diese Geschichte nacherzählen, sondern du hattest, glaube ich, die Idee, dass wir mal überlegen und erzählen können, wie geht die Geschichte eigentlich weiter?
Beziehungsweise es kam der Vorschlag von einem Hörer, dass er, könnt ihr nicht mal einen neuen Blick auf Jona insgesamt werfen? Und das Spannende kam mir dann als Idee, das Buch Jona endet ja mit einer offenen Frage. Ideal. Also kann man doch sagen, okay, wie geht diese Geschichte, diese Biografie von Jona, wie geht die weiter? Weil er ist ein verzweifelter Prophet. Er ist nicht glücklich mit seinem Gott am Ende.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Und die Frage stellen wir uns in der nächsten Folge. Wie geht's weiter mit Jona?
Was macht so ein Prophet, dessen Auftrag erfüllt ist und der eigentlich nichts mehr zu tun hat? Wir schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.